Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen in unserer Ludwig-Hofacker-Kirche. Ganz besonders willkommen möchte ich heute Morgen Pfarrer Konrad Eisler begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Eigentlich habe ich jetzt den Titel nicht ganz korrekt wiedergegeben, weil eigentlich heißt es ja Pfarrer I.R. Nun, was heißt das? Pfarrer in Ruhe. Mit diesem Titel haben die meisten älteren Kollegen ein Problem und das kann ich auch verstehen. Ich denke, I.R., das hätte in früheren Jahren viel besser gepasst. I.R., Pfarrer in der Residenzstadt oder I.R., Meister in der Rede oder I.R., Pfarrer in Rat und Tat. So wie auch für uns, mein Mann und mich, als väterlicher Begleiter. Nun ja, auf jeden Fall bleiben Sie ein Pfarrer I.R., nämlich ein Pfarrer in Rufbereitschaft. Man ruft Sie an und Sie kommen. Herzlich willkommen in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde. Und nun wollen wir den willkommen heißen, der uns so viel Gutes gibt und so viel Großes, unseren lebendigen Gott, mit dem Lied Herbei, o ihr Gläubigen, die Nummer 45 in unseren Gesangbüchern.
Johannes hat die ganze Botschaft in dem einen Satz zusammengefasst, der heute auch im Losungsbüchlein steht. So hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Auch ich grüße Sie sehr herzlich und Sie fragen sich, was denn ich eigentlich hier tue, so eine Art Totenauferstehung. Aber die Familie Schwarz sagte sich, zu einem richtigen Weihnachtsfest gehört auch einmal ein richtiger Weihnachtsmann. Und weil die Leute nicht von der jüngeren Generation sind, haben sie einen ausgewählt, der nicht nur alt aussieht, sondern auch alt ist. Als solcher begrüße ich Sie und freue mich, dass ich mit Ihnen heute nach einer vielleicht kurzen Nacht diesen Gottesdienst feiern darf. Und nun lassen Sie uns aufstehen und lassen Sie uns miteinander den Psalm beten, der in unserem Gesangbuch unter Nummer 96, 37 steht. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit. Unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Wir beten weiter. Vater, nun sind wir hier. Jeder mit seinen eigenen Erlebnissen, mit seinen Gedanken, aber auch mit seiner Sorgen und seiner Schuld. Herr, so verschieden wir sind, du kennst uns und kannst uns zusammenschließen zu einer Gemeinde. Nimm du unsere Gedanken, die hinausgehen wie Wildhunde, nimm sie zu dir und richte uns aus auf dein Wort. Danke dir für diesen Sonntag, für dieses Weihnachtsfest. Wir danken dir, dass du auch zu denen redest, die nicht sein hier können, die nicht hier sein können. Wir denken an die Kranken und Alten und an die Sterbenden. Wir denken auch an die, die nicht kommen wollen. Herr, gib du uns allen einen Segen, der ausgeht von deinem Wort. Mach du uns still und rede du. Höre uns, wenn wir in der Stille zu dir rufen. Herr, höre uns. Amen. Nun sitzen.
Als Schriftlesung hören wir auf die Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron. Wir wollen das Lied Nummer 23 aus dem Gesangbuch jetzt miteinander singen.
In Jesu Namen. Amen. Der Text auf den heutigen ersten Feiertag des Weihnachtsfests ist Epistel im kleinen Titusbrief. Im Titusbrief im 3. Kapitel heißt es in den Versen 4-7: Als aber erschien
die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er uns über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Amen. Liebe Gemeinde, wenn der kluge Satz stimmt, dass Kinder im Spiel die Wahrheit begreifen, dann geht mein Verständnis von Weihnachten zurück auf die Krippenspiele in der Kinderkirche. Unser rühriger Pfarrer produzierte jedes Jahr ein neues Spiel und engagierte die alten Spieler. Selbstverständlich gehörte ich zum Star-Ensemble, das jedes Jahr auf ein Engagement rechnen konnte. Und so gab es auch gar keine Rolle, die in der Weihnachtsgeschichte, die ich nicht mit Inbrunst und Liebe gespielt hätte. Angefangen hat es mit dem Engel, einem kleinen Engel, der auf den Altarstufen saß und dort himmlische Weisen blockflötete. Als dann in einer ersten Reihe dann eine alte Dame etwas laut flüsternd ihrer Nachbarin ins Ohr sagte, guck, wie hübsch der aussieht und wie falsch der bläst, hätte ich am liebsten den Racheengel gespielt und sie der Kirche verwiesen. Aber dann wurde ich Wirt, eine begehrte Rolle. Wenn der aus seinen Kulissen kommt, dann kommt er immer groß raus, obwohl er in der Geschichte überhaupt nicht vorkommt. Mit dem Schürz, mit dem Kissen unterm Schürz, wies ich sie von der Sakristeitür, hartherzig und bitte lasst mich rein, sagten sie und ich brüllte, nein. Meine steile Karriere war überhaupt nicht zu bremsen. Ich war dann der König mit der wunderschönen goldenen Krone und dem roten Morgenmantel der Frau Pfarrer. Als Herodes fuchtelte ich mit dem Holzschwert durch den Kirchenraum und brachte die Krippe in Gefahr. Aber absolutes Highlight war, als ich den Josef geben durfte. Vor voller Kirche und leerem Stroh sang ich solo. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Bis heute ist mir dieser Vers im Kopf geblieben. Als Bub habe ich es anscheinend begriffen. Das Wichtigste an Weihnachten ist Gott im Stall. Das Wichtigste an Weihnachten ist dieser Jesus in der Krippe. Der springende Punkt ist der Mensch gewordene Gott. Gott sei Dank hat Weihnachten auch mit Geschenken zu tun. Gott sei Dank, mein im Krieg gefallener Onkel Fritz, auch ein Theologe, der pflegte als Bub zu sagen, bringet nur recht viel herbei, dass der Fritz auch glücklich sei. Und Kinder, die dürfen schon Geschenklisten schreiben, so lange wie die Inventarlisten von Spielwaren kurz. Aber die Hauptsache ist die Hauptperson, nämlich Jesus Christus. Er steht im Mittelpunkt, auch an diesem Morgen. Um etwas anderes kann es überhaupt gar nicht gehen. Nun gibt es verschiedene Standorte, von denen man aus dieses Geschehen betrachten kann. Für den Wirt in der überfüllten Kneipe sah es sicher ganz anders aus, als für die Gäste, die von dieser Neuigkeit ganz plötzlich erfahren haben. Oder für die Weisen, die auf ihren Kamelen daherkamen, sah es wieder ganz anders aus, als für die Engel, die diese Botschaft hinausposaunten. Selbst Maria und Josef hatten verschiedene Blickwinkel. Wir sind heute Morgen eingeladen, den Standort der Hirten einzunehmen. Es handelt sich hier um einen Hirtenbrief, einen Pastoralbrief. Der Hirte Paulus in Rom schreibt an den Hirten Titus auf Kreta. Natürlich waren sie keine Schäfer mit Hund und Schippe, aber sie waren Gemeindeleiter mit Gebet und Bibel. Und sie sind im Auftrag immer treu geblieben, weidet meine Herde. Deshalb ist am besten, wir fragen Sie, so wie in einem Interview, wenn man das Mikro unter die Nase bekommt. Sagen Sie mal, wie seht ihr denn Weihnachten? Wie seht ihr denn? Und in einer beeindruckenden Satzperiode, einer einzigartigen Satzperiode, geben Sie zumindest sicher noch viel mehr, aber diese dreifache Antwort. Nämlich erstens, wir sehen Jesus als den Heiland. Er kommt von göttlicher Leutseligkeit. Angst hatten sie ja, die Hirten. Angst, sie fürchteten sich sehr. Ihr Beruf in der frischen Luft war also kein Traum, sondern ein Albtraum. Bitte nicht mit weichem B geschrieben, obwohl heute so vorgeschrieben. Die Schwäbische Alb jagt niemand Ängste ein. Im Gegenteil, sie vertreibt die Ängste. Kommen und siehe, Klammer zu. Sie fürchteten sich sehr. Die Frohbotschaft traf auf verängstete Menschen. Das war nicht die Angst vor der Nacht. Sie wussten sich in der Dunkelheit zu bewegen. Das war auch nicht die Angst vor dem Licht. Wetterleuchten waren sie ja gewohnt. Das war auch nicht die Angst vor dem Wolf. Sie konnten kämpfen. Nein, das war die Angst vor anderen. Andere brachten ihnen den Schrecken. Die Heilande der Welt, die jagten ihnen den großen Schrecken ein. Wohl hieß es auf jeder Münze, Augustus, der Wohltäter, wohl wurde auf vielen Säulen eingekritzt, Augustus, der Weltheiland, wohl war bis in den letzten Ecken der Welt gedrungen, Augustus, der Friedensfürst. Aber die Wirklichkeit, die war eine ganz andere. Die Staatskassen waren leer, aber die beschlossen keine Steuersenkung, sondern eine Steuererhöhung. Sogar eine neue Steuer wurde erfunden und so scheuchten sie alle Leute durchs ganze Land, um diese Steuerlisten aufzustellen. In einem alten Protokoll steht es noch, wie es damals vor sich gegangen ist. Überall, steht dort, hörte man das Schreien derer, die mit Stockschlägen gezwungen wurden, ohne Rücksicht auf Alter und Krankheit, wurden sie herbeigekarrt und abgezählt. So sind sie doch bis heute geblieben. Die Großen, die Heil proklamieren und Unheil produzieren. So sind sie doch die gleichen geblieben, die Heil verkündigen und sich mit Blut versündigen. So jagen sie uns bis heute den Schrecken ein, die großen Heilande dieser Welt. Und das sind diese Heilande von satanischer Hartherzigkeit. Und die Hirten, die entdeckten den Heilen von göttlicher Leutseligkeit. Ein Sohn Gottes, der nicht weinselig auf dem Olymp blieb, wie Zeus, einer, der nicht zaumselig auf seinem Thron saß, wie Buddha, einer, der nicht armselig auf seinem Stuhl blieb, so wie irgendein Götze auf der Kommode, sondern ein Sohn Gottes, der leutselig zu uns Menschen drängte. Ein Philanthrop steht hier, ein Menschenfreund. Ich möchte es erklären. Ich erinnere mich an meine Studienzeit vor vielen, vielen Jahren. Je älter man wird, je mehr erinnert man sich an früher. Es ist geradezu eine Alterserscheinung. je öfters man von früher redet, je älter ist man. Ich rede von früher. Und dort in Tübingen war ein Professor Doktor, vielleicht auch war noch ein Vierter dabei, H.C. So ein Mann wie von einem anderen Stern. Auf ihn hätte wohl der Vers gepasst. Er wohnt in einem Lichte, da niemand nahen kann. Und als ich mit ihm ein Gespräch hatte wegen unserem Examen, musterte er mich mit fernen Augen und fragte, obwohl ich 3 Seminare bei ihm besucht hatte, haben Sie überhaupt in Tübingen studiert? Und anschließend ans Examen schloss ich ein Studienjahr in den Vereinigten Staaten an. Im gleichen Dormitory im Studentenheim wohnte der Herr Professor unterm gleichen Dach. Über den Korridor hinüber hatte er sein Zimmer. Die Tür war immer sperrangelweit offen. Und wenn ich vorbeilief, rief er, Hi, young boy from old Europe. Junger Mann von alten Europa, und warf mir einen Kaugummi zu. Menschenfreundlich war er. Ein Philanthrop, wissen Sie, ein Philanthrop. Doch so ist unser Gott. Er ist wohl auf einem anderen Stern zu Hause gewesen. Aber seine ganze Herrlichkeit hat er vertauscht mit unserer Armseligkeit. Und nun seit Weihnachten wohnt er mit uns unter einem Dach. Gleich gegenüber, anschließend, er ist einfach da. Sehen Sie, im Wohnzimmer, dort, wo die Auseinandersetzungen stattfinden zwischen uns und der nächsten Generation, dort, wo es manchmal so hart auf hart geht und auch so viel Unfrieden hereingekommen ist in unsere Familien, er wohnt nebenan. Er weiß das. In unserem Arbeitszimmer, wo die Schere zwischen Anforderungen und nachlassender Kraft immer weiter auseinandergeht. Oder neben unserem Schlafzimmer, wo wir nachts nicht schlafen können, mit all den schweren Dingen, die uns bewegen, die wir auch heute Morgen hier hereingekarrt haben. Neben Krankenzimmer ist er da. Neben Krankenzimmer, dort, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht mit unserer Krankheit. Doch er lebt unter einem Dach. Er ist der Heiland, der zu uns gekommen ist. Er ist der Wohltäter, der wohl und nicht wehe tut. Er ist der Friedensbringer, der Frieden bringt und nicht neue Wunden schlägt. Er ist der, der aus göttlicher Leutseligkeit zu uns drängt. Und weil dieser Jesus, dieser Heiland stärker ist als alle Augustus, wird uns heute Morgen genauso gesagt, fürchtet euch doch nicht. Lassen Sie sich's wieder neu sagen, fürchtet euch nicht. Die Hirten sehen ihn als ein Heiland. Das ist das eine. Und das andere, sie sagen auf die Frage, wer ist denn dieser Jesus? Wir sehen Jesus als den Retter. Er führt aus menschlicher Armseligkeit. Angst hatten sie, diese Hirten. Sie fürchteten sich sehr. Aber sie fürchteten sich nicht nur vor anderen, sondern sie fürchteten sich auch vor sich selber. Sie fürchten sich vor sich selber. Warum? Als die Klarheit des Herrn aufging, da empfanden sie auf einmal diese Weihnachtsstrahlen wie Röntgenstrahlen. Hüte, Pelze, Felle, Kleidung wirkten nicht wie ein Strahlenschutz. Die gingen durch Herz und Gewissen. Die Diagnose unter diesen Röntgenstrahlen war eindeutig. Mit ihrer Frömmigkeit war es nicht so weit her. Sie gehörten gar nicht zum Ham Aaretz, zum Volk Gottes, das die Verheißungen nun einverleiben konnte. Und mit ihrer Wahrhaftigkeit war es auch nicht so weit her. Sie durften nicht einmal als Zeugen vor einem Gericht aufgerufen werden. Und mit ihrer Gerechtigkeit war es auch nicht so weit her. Soldatenstreifen mussten in ihren Gebieten dafür sorgen, dass Gerechtigkeit überhaupt hergestellt wurde. Sehen Sie, im Röntgenlicht erkannten sie ihre Armseligkeit. Und seither ist dieses Licht nicht verblasst. Die Klarheit des Herrn ist heute Morgen um uns, Auch uns trifft sie wie Röntgenstrahlen. Und muss nicht auch bei uns einiges klargestellt werden? Wie steht es denn bei uns mit unserer Frömmigkeit? Wie steht es Ihnen, bei Ihnen mit Ihrer Frömmigkeit? Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomme. Die Frömmigkeit geschrumpft zu ein bisschen Anständigkeit. Wie steht's denn bei Ihnen mit Ihrer Wahrhaftigkeit? Ist denn auf unser Wort Verlass? So wie jene Frau, die sich auf das Wort ihres Mannes verlassen hatte. Dort am Altar saß er und stand er und dann hat ihn der Pfarrer gefragt, willst du dieser Frau treu bleiben, bis der Tod euch scheidet? Und dann hat er gesagt, ja, ja, darauf hat sich verlassen. Und dann hat er sie verlassen, als ob kein Wörtlein über seine Lippen gegangen wäre. Ja, und wie steht's denn mit unserer Gerechtigkeit, die immer wieder zur Ungerechtigkeit wird und andere verletzt? Wir gehören mit den Hirten zu den ganz armseligen Kadetten, die Angst vor sich selber haben müssen. Aber die Hirten entdeckten den Retter, der aus menschlicher Armseligkeit führt. In meiner Heimatstadt Oberndorf stand ein Gefängnis. Und als oberster Aufseher fungierte mein Vater als Richter. Und immer wieder hatte er dort Durchgang zu machen. Und so hat er auch mich einmal mitgenommen und ich erinnere mich, wie dann die Türen aufgeriegelt wurden und die Riegel vorgeschoben und wie dort diese vor allem jungen Männer standen und wir dann mit dem einen sprach, dem anderen ein nettes Wort sagte, beim dritten fragte, wie es dem gehe. Lauter Worte, die die Gefangenen nun ermunterten oder auch etwas heiter stimmten, aber am schönsten war es doch, und dann strahlen sie am meisten, wenn er sagte, sie sind frei, sie können gehen. Freiheit ist die Freude des Gefangenen. Liebe Freunde, wir sind gefangen. Nicht nur in Armseligkeit, sondern in Schuld und Sünde. In vielen Dingen sind wir gefangen, wie im Gefängnis. Und nun ist einer auf diese Erde gekommen. Jesus, und er wünschte nicht nur Merry Christmas, ein schönes Fest. Er brachte nicht nur ein paar Flowers, ein paar Blumen. Er hat nicht nur eine Karte bei uns eingeworfen. Nein, er kommt zu uns und sagt denen, die ihn lieben, du bist frei, du kannst gehen, deine Ketten sind los. Welche Freude müsste eigentlich über unserem Leben liegen? Sehen Sie, das ist die neue Chance des Lebens, wenn er über unsere ganze Armseligkeit seine Barmherzigkeit breitet. Und wenn du Angst hast vor deinen Gemütsschwankungen, sieh es nicht an. Und wenn du Angst hast vor deinen Depressionen und Aggressionen, sieh es nicht an. Und wenn du Angst hast vor dem, was auf dich zukommt, in nächster Zeit, sieh's nicht an. Sieh's nicht an, was du selber bist. In deiner Schuld und Schwäche, sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Deshalb bin ich gekommen, um gleichsam ihren Kopf zu heben und sie auf den auszurichten, der ihnen sagen will, du bist frei. Du kannst deines Weges getrost gehen. Doch ein Retter aus all unseren Gefangenschaften, das ist er, ein Retter aus menschlicher Armseligkeit. Aber ich stelle auch nochmal die dritte Frage. Wie seht ihr denn diesen Heiland? Und dann sagen sie, wir sehen ihn als den Herrn. Er leitet zur himmlischen Glückseligkeit. Angst hatten sie, diese Männer auf dem Hirtenfeld. Sie fürchteten sich sehr. Und sie fürchteten sich nicht nur vor anderen, nicht nur vor sich selber, sondern sie fürchteten sich vor morgen. Was wird sein, wenn wir unsere Arbeit nicht mehr schaffen? Was wird sein, wenn wir geschafft auf der Pritsche liegen? Was wird sein, wenn sie uns wegschaffen wie ein verblutetes Tier? Was dann? Lebensangst ist doch immer Zukunftsangst. Was wird sein, wenn wir es nicht mehr schaffen? Was wird sein, wenn Sie uns ins Krankenhaus schaffen? Was wird sein, wenn Sie uns ins Einzelzimmer bringen und die Vorhänge zumachen? Was wird sein, wenn Sie uns die Sauerstoffmaske aufsetzen? Was wird sein, wenn diese Dunkelmacht auf uns zukommt, nämlich dieser Henker, die in tödliche Grausamkeit hineinführt? Was wird denn sein? Aber die Hirten entdeckten den Herrn, der zur himmlischen Glückseligkeit leitet. Ein Sohn Gottes, der nun in der Krippe liegt. In der Krippe mit demselben Holz geschnitzt wie das Kreuz. Und dort wird er hängen. Und dann wird er rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann werden sie beerdigen, aber er wird auferstehen. Aber er wird leben und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Stall wird zum Windfang der Himmelstür. Das Stroh, das alles wird eben zum Vorhof des Himmels. Doch, liebe Freunde, wer das Kind wird zum Glückskind und wer es entdeckt, der lebt anders. Und wer es entdeckt, der stirbt anders. Und wer es liebt, der weiß auch im letzten Augenblick, mit dir werde ich endlich schweben. Voller Freude, ohne Leid, dort im anderen Leben. Dorthin sind meine Gedanken gerichtet. Im Familienlied Droben in Hülben singen sie seit Generationen, was wir heute immer noch singen. Bei Geburten, bei Beerdigungen, bei Konfirmationen, bei allen Festen, auch an Weihnachten. Himmel an, nur Himmel an, soll der Wandel gehen. Und dann heißt am Schluss, Halleluja, singst auch du, wenn du Jesus siehst. Unter Jubel ein zu Ruhe in den Himmel ziehst. Gelobt sei er, der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg. Darauf geht's zu. Können Sie es auch so sehen? Diesen Heiland, der von göttlicher Leutseligkeit herkommt. Diesen Retter, der aus menschlicher Armseligkeit herausführt und der als Herr zur himmlischen Glückseligkeit leitet. Sie müssen den Standort der Hirten einnehmen. Amen. Und nun singen wir vom Lied 37, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Wir wollen beten. Treuer Heiland, du warst dir nicht zu schade, die ganze himmlische Herrlichkeit zu verlassen und in unsere Armseligkeit hereinzukommen, damit wir reich und auch selig werden. Wir danken dir für Weihnachten. Wir danken dir für deine Zusagen. Und wir danken dir für deinen Durchblick bis zum letzten Tag. Gib, dass wir das letzte Fest erreichen und gib uns von dort her schon Licht auf unserem Wege. Ich bitte dich, Herr, für all die, die mit schwerem Gemüt zu leben haben. Ich bitte dich für die Kranken, wo kein Arzt mehr helfen kann. Ich bitte dich auch, Herr, für unsere Familien, dass sie nicht zerstört werden und auseinanderbrechen. Ich bitte dich für die Hungernden und Frierenden dieser Welt, besonders für die Bedrängten um deines Namens willen. Lass uns zusammen vor dir stehen, als deine Gemeinde, als eine Gemeinde, die du leiten und führen wirst. So legen wir dir auch diesen Tag hin, dass Ehre und diese Feiertage unter deinem besonderen Segen stehen. Segne jeden, der hierher gekommen ist. Geh mit ihm nach Hause. Lass ihn nicht leer bleiben, sondern erfüllt von der Freude über dich, dem Heiland und dem Retter und dem Herrn. Höre uns, wenn wir gemeinsam dich anrufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns setzen und vom Lied 48 singen die drei Verse. 48.
Folgendes darf ich Ihnen noch bekannt geben. Das Opfer am heutigen ersten Weihnachtstag ist von unserer Landeskirche für die Aktion Brot für die Welt bestimmt und festgelegt. Landesbischof Ottfried Juli schreibt dazu: Über 5000 Kinder sterben täglich infolge von verunreinigtem Wasser oder Wassermangel. Über 1 Milliarde Menschen sind nicht ausreichend ernährt. Zahlen, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. In dieser Situation heißt das Motto der 51. Aktion von Brot für die Welt: Es ist genug für alle da. Das erinnert an die Tatsache, dass es eigentlich nicht an Nahrungsmitteln mangelt, sondern nur an einer gerechten Verteilung. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Gaben. Und danken möchte ich auch Pfarrer Eisler, dass er uns die Menschenfreundlichkeit Gottes ins Herz gegeben hat mit seiner Gabe des lebendigen Wortes. Vielen Dank, dass Sie uns den Kopf gehoben haben zu dem, der von oben zu uns herabkam. Dann möchte ich, auch wenn es gestern schon verschiedentlich gesagt wurde, aber es konnten ja nicht alle gestern auch da sein, Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie am Ausgang ein Einladungsblatt erhalten für das kommende neue Jahr. Zum einen für die Gemeindeversammlung am 19. Januar, wo wir über den Renovierungsbedarf unseres Gemeindehauses sprechen wollen. Dieses Gemeindehaus, mir zur Linken, ist in die Jahre gekommen. Wir müssen etwas tun. Es ist ein Dienstagabend um 19.30 Uhr, der 19.01. Bitte halten Sie sich doch diesen Abend frei und kommen Sie dazu. Des Weiteren sind unsere Gottesdienstzeiten auf diesem Zettel vermerkt, denn im Gemeindebrief gab es 2 Druckfehler. Am 01.01.2010 ist erst um 10.45 Uhr Gottesdienst. Hoffentlich kommt keiner um 9.30 Uhr. Und am 06.01. feiern wir Gottesdienst in unserer Kirche um 9.30 Uhr und es predigt Rolf Brune. Nach dem Segen, den uns Pfarrer Eisler zusprechen wird, singen wir miteinander das Lied O du Fröhliche und bleiben dazu stehen. Es ist die Nummer 44.
Gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Nehmen Sie noch einmal kurz Platz. Unsere Meisterspieler haben noch 3 Minuten Zeit. Bitte schön.